Und ich freue mich ganz besonders, dass Ludwig Kramer uns heute bereichern wird, Vorstand der Abteilung für die Gastroenterologie und Hepatologie in der Klinik Hietzing. Und er wird heute zu den hepatalen Nebenwirkungen sprechen, die wir mit dieser Therapie natürlich sehr wohl lostreten können und wie wir damit am besten umgehen. Lieber Ludwig, danke fürs Kommen. Ja.
Lieber Christian, vielen Dank, dass ich dieses Thema gekriegt habe und nicht die intestinalen Nebenwirkungen. Und vielen Dank für das Interesse und die gute Kooperation auch mit den Kolleginnen vor Ort. Ein rutschiger Weg, auch von Seiten der Leber. Die Stadt Wien übernimmt keine Haftung. Und die Nebenwirkungen sind nicht immer vorhersagbar, aber ich würde sagen, sie sind managebar. Und wir haben auch immer wieder Diskussionen, ob das jetzt zu viel des Nebenwirkungsmanagements ist und die Therapie dann unter die Räder kommt. Das ist natürlich sehr wichtig, diese feine Linie nicht zu überschreiten. Zunächst allgemein, welche Schädigungsmuster der Leber gibt es? Es gibt hepatozellulär, die sind meistens schwerer, wenn die Leberzellen nekrotisch werden. Da kommen die Transaminasen ins Spiel, das sind die aus der Leber kommenden Enzyme. Da ist die GPT spezifisch für die Leber, die GOT ist mitochondrial, kann auch aus der Muskulatur kommen, ist weniger spezifisch und es wird auch vom Alkohol beeinflusst und von Medikamenten. Cholestatisch, das ist entweder der Second Hit, wenn also die Hepatitisphase vorbei ist, eine regenerative Erkrankung ist oder eine eigene Pathophysiologie von Gallenwegserkrankungen, die in der Regel nicht so schwer verlaufen, aber den Nachteil haben, dass sie auch zu einem Ikterus führen können, was bei den Checkpoint-Inhibitoren eher selten der Fall ist. Und dann gibt es die gemischten Formen. Gleich vorab bei den ICIs ist es relativ ausgewogen, diese drei Formen der Hepatotoxizität. Was wir auch verwenden in der Hepatologie ist das Grading. Wir stehen wahrscheinlich erst am Anfang der Artificial Intelligence-basierten Interpretation der Leberenzyme. Das wird wahrscheinlich das etwas mehr revolutionieren als die Bilder der Endoskopie, dass man so frühzeitig das Schädigungsmuster erkennen kann, wenn man also, was wir als Menschen nicht beherrschen, multikausale Zusammenhänge erkennen. Leberzirrhose ist trotz der langen Überlebensdauer eher die Ausnahme. Was es aber zu bedenken gibt, ist die akute Leberinsuffizienz, das akute Leberversagen und da kommt die Lebersynthese ins Spiel. Ja, also das ist meistens eine akute Toxizität. Ganz kurz zum DILI, ganz allgemein, das ist eine zunehmend beobachtete Entität, Drug-Induced Liver Injury. Die Franzosen nennen die Checkpoint-Inhibitor-induzierte Hepatitis als Chili. Ich weiß nicht, ob es in Österreich auch so heißt, aber das wäre ein ganz guter Begriff. Also DILI ist bei Frauen prinzipiell häufiger. Mir ist aufgefallen, dass Frauen ein besseres Immunsystem haben. Damit einhergeht auch die bessere Autoimmunität und die Neigung zu Autoimmunerkrankungen. Ich kenne nicht so viele Männer mit Hashimoto. Und es gibt sowohl eine Übersensitivität, also Idiosynkrasie, traditionell genannte Schädigung, das ist ein typisches Beispiel, das Amoxicillin-Clavulanat, das ist nicht unbedingt dosisabhängig und dann gibt es die dosisabhängige Toxizität, die ich 1996 in London sehr gut kennenlernen konnte, am größten Zentrum für akutes Leberversagen, das war fast immer Paracetamol, auch die English Disease genannt, in Österreich unverstanden. Ja. Und es geht halt darum, dass man dieses akute Leberversagen verhindert und die Patienten nicht akut transplantieren muss, was ab und zu der Fall ist für Acetaminophen, wie es in Amerika heißt, oder Paracetamol. Und dazu hat sich bewährt, den Schädigungsmuster einige Aufmerksamkeit zu widmen. Das heißt hier einfache Sachen, erhöhte Leberwerte mehr als dreimal erhöht, mehr als fünfmal, mehr als 20-mal gemischt. Immunologisch, da kommen wir noch darauf zu sprechen, entweder immunassoziiert direkt, auch teilweise mit Antikörpern, nicht oder autoimmunartig. Das sehen wir häufiger, dass die Patienten auch anders entwickeln, wobei man auch sagen muss, wenn die Patienten eine lange dauernde Schädigung haben, können sich auch daher diese anders entwickeln. Und wenn man also den Mut hat zur Leberbiopsie, was bei uns nicht immer erforderlich ist, kann man auch unterscheiden, was die Hepatologen entsprechend dem hepatozentrischen Weltbild hier als das Wichtigste sehen, also die Leberhistologie. Es wurde jetzt gerade ein großes Leberhistologielabor aufgegeben mit 10.000 Proben, noch von Professor Thaler im früheren Wilhelminenspital. Aber heutzutage haben wir die Tendenz, die Fibrose vor allem nicht invasiv zu messen. Was ist denn eigentlich ein Leberwert? Das wird oft von Leberfunktionsparametern gesprochen, das ist nicht immer der Fall. Wie schon gesagt, das ist hier Nekrose, das ist hier Cholestase, das ist hier Exkretionsleistung, Ammoniak, INR ist Synthese, die sehr schnell reagiert, das Albumin reagiert mittelschnell, Thrombozyten zeigen portale Hypertension und eine fortgeschrittene Leberkrankheit an und wir haben uns gewöhnt an Scores, das heißt, es werden die einzelnen Parameter zusammengefasst, auch das ideal für Child Pugh, also Child war ein Chirurg, der Score kann sozusagen von der Türe, noch bevor ich zum Patienten gehe, schon fast eingestellt werden, ob der Aszites über die Bettdecke drüber reicht, ob er gelb ist, ob er enzephalopathisch ist und so weiter. Die neuen Scores, die vermeiden diesen Kontakt und haben sich auf Labowerte konzentriert. Ja. Ganz kurz, wo liegen die PD-L1 und die CTL4, also Ipilimumab? Die sind hier mehr hepatitisch und die sind ja mehr cholestatisch. Mehr möchte ich aus Zeitgründen hier nicht dazu sagen, aber in der Regel ist das eher was Benignes. Also über 5-fach ist schon etwas schwerer, über 20-fach ist sehr schwer. Es gibt in der Gastroenterologie und auch außerhalb derzeit eine große Diskussion über die Rolle des Mikrobioms. Es ist aber entsprechend unserem Denkmuster mit ca. 1000 Bakterien unmöglich, ja, prädiktive Faktoren vorherzusagen. Ich nehme aber an, dass das in Zukunft der Fall sein wird, dass man sowohl das Ansprechen wie auch die Nebenwirkung mit einem einfachen Test vorhersagen kann. Es ist so, es wird sowohl hormonell, wie Sie schon gehört haben, also Frauen eine stärkere Immunaktivierung, diese wichtige Leberachse zum Darm, die ist wichtig, die Permeabilität, es gibt ja Leute, die gerne Flüssigkeiten haben, Alkohol ist ja besonders zu nennen, und da wird diese Tight Junction genannte Barriere gebrochen und dann kommen Endotoxine ins Spiel, gestörter Metabolismus durch Enzyminduktion, typisches Beispiel auch das Paracetamol, da gibt es das Paracetamol-Alkohol-Syndrom, wenn ich also eine induzierte Leber habe, ist das wesentlich toxischer. Und das heißt, hier muss man immer mehr auf den Darm achten. Ich sehe die beiden Einheiten, also der Roki Tansky hat ja schon begonnen, diese Blöcke zu obduzieren als eine Einheit. Und da muss man auch Sachen außerhalb der klassischen Pharmakotherapie, wie zum Beispiel die Diät, hineinnehmen. Aber wie gesagt, heute ist das noch etwas zu komplex. Ich zeige Ihnen nur aus Kuriosität hier ein Experiment. Das sind adipöse Schwangere und das sind schlanke Schwangere. Die kriegen Kinder mit einer Dysbiose, die kriegen Kinder mit einer Eubiose sozusagen, mit den üblichen Darmbakterien. Wenn man aus der Windel das überträgt an Mäuse, ja, und diese Mäuse beobachtet, dann sieht man, es kommt ein bisschen darauf an, was diese Schwangeren gegessen haben. Das ist das Ergebnis der Mäuseschädigungen. Und wahrscheinlich wird es bei den Immunschäden und bei den Immuntherapien ähnlich sein. Wir sind noch an der Schwelle, das zu erkennen, prädiktiv. Das heißt, Dysbiose macht Leberschäden, führt dazu, dass die Permeabilität im Darm ansteigt und dass die Bakterien in der Leber landen. Das heißt, dass die Leber immunologisch belastet wird. Ja? Und das ist hier wirklich eine interessante Studie, die in Nature publiziert ist. Aber interessanterweise sind die Checkpoint-Inhibitoren auch bei der nicht-alkoholischen Fettleber, wie sie früher geheißen hat, heute ist eine metabolische Fettleber, überexprimiert. Und hier entscheiden sie offenbar über die Inflammationsausmaße. Es gibt ja auch einige Mutationen bei dieser Krankheit, die hier noch nicht so richtig ausgereizt sind, die wahrscheinlich auch in der Vorhersage dieser Nebenwirkungen, die ich Ihnen gerade zeige, wichtig werden. Sie wissen alle, dass die regulatorischen T-Zellen hier etwas unterdrückt werden sollen, dass der ermüdete Immunangriff wiederhergestellt werden soll und als Second Hit sozusagen hier auch die Leberzelle herhalten muss. Die Toxizität ist dosisabhängig. In der Regel ist der Patient schon anbehandelt, wenn diese auftritt. Und es wird bei Monotherapie bei wenigen unter 5% Toxizität festgestellt. In der Kombination mit Ipilimumab, wie Sie schon gehört haben, von der ersten Vortragenden bis zu 30% oder 40%, je nachdem wie streng Sie sind bei der Definition. Grad 1, 2 ist relativ banal, aber Sie sollten halt nicht eine Grad 4 Nebenwirkung auslösen. Und das sind die Einteilungen. Hier haben Sie die gesamten Spektren der gastroenterologischen Nebenwirkungen. Hier mehr als 4 Stühle, 4 bis 6 Stühle, 7 oder mehr. Oder mehr, beziehungsweise Grad 4, lebensbedrohliche Hypovolemie, ein Darm, der sich aufzulösen beginnt, der chirurgisch entfernt werden muss. Bei der Colitis ebenfalls, also Diarrhoe, hier ist die Organschädigung der Darmwand, was wir natürlich von den entzündlichen Darmerkrankungen kennen, bis zum lebensbedrohlichen Grad 4 und zum Tod, das ist definitionsgemäß Grad 5. Und hier brauchen Sie die Leberwerte, die Sie dazu nehmen müssen hier, und hier sehen Sie hier gering erhöhte Leberwerte, 5-mal erhöht, über 5-mal, über 8-mal, ich habe Ihnen gesagt, über 20-mal ist besonders gefährlich, das hat sich in vielen Studien gezeigt, über 5-mal ist praktisch gefährlich. Und was man noch berücksichtigen muss bei dieser hepatalen Nebenwirkungen, es gibt eben diesen Unterschied zwischen Ipilimumab und den anderen, die ich hier nur als Gruppe habe hier, und Sie sehen hier, die haben eine 2- bis 3-fach oder bis 4-fach höhere Toxizität, was darum Colitis betrifft. Bei der Leber selber, also die Melanome sind besonders gefürchtet, einerseits, weil sie es am häufigsten bekommen und weil sie am besten darauf ansprechen im Vergleich zu anderen Entitäten. Inzwischen wird ja auch die hepatozelluläre Entität so behandelt und es gibt einen Zusammenhang mit der Dosis. Je höher sie ist, desto höher haben sie offenbar hier Diarrhoe. Und hier sehen Sie ebenfalls, Hepatitis nicht besonders schwer. Die meisten Studien sprechen von unter 3% bis unter 5% und schwere Hepatitiden sind eher eine Seltenheit. Ich habe eine Grafik, die noch die neueren Studien hier berücksichtigt. Wieder sehen Sie, die meisten sind Melanompatienten, einige Kleinzeller, einige dermatologische Plattenepithel oder nicht, NSC. Und hier sehen Sie die neueren Substanzen und hier sehen Sie ebenfalls die Inzidenz der Hepatitis, also der Erhöhung von Transaminasen, liegt hier etwas höher als in den letzten Grafiken gezeigt. Das zeigt die stärkere Aggressivität der Therapie und die stärkere Wirkung. Und hier sehen Sie hier grafisch dargestellt die gesunde Leber ohne Lymphozyteninfiltration über 90% bei der Therapie und hier um die 8% haben eine Infiltration. Und welche Art von Schaden das ist, möchte ich in den nächsten Dias zeigen. Ja, zur Frage, gibt es eine prädiktive Einschätzungsmöglichkeit? Ja, es ist wahrscheinlich, wie schon angedeutet, vorbestehende Autoimmunerkrankungen, weibliches Geschlecht, eine vorbestehende Fettleber, was für fast alle medikamentösen Leberschäden gilt, Komedikation, also das sind die multimorbiden Patienten, ein Zusammenhang mit den T-Rex ist nachgewiesen, Eosinophile, erhöhte IL-17, weniger IL-6 und Faktoren des Darmmikrobioms, die wir wahrscheinlich eine eigene Stunde bräuchten zu diskutieren. Und hier zeige ich Ihnen auch die histologischen Analysen, die hier vorhanden sind. Also der erste Phänotyp, das sind die Transaminasen, prinzipiell eine gefährlichere Variante, wenn die sehr hoch sind, weil das heißt ja Leberzellnekrose. Da gibt es die Variante, dass die ganze Leber geschädigt wird oder dass hier perizentral um die Zentralvene herum die Leberzellen zerfallen. Hier ist ein Overlap mit Steatose, mit Hypoxie und mit Kreislauferkrankungen gegeben. Das ist hier vorwiegend für BDL1 gerichtete Therapien dokumentiert, lobuläre Hepatitis. Und für die Anti-CTLA-4-Antikörper sehen wir neben dem Transaminasenanstieg auch die Cholestase und bei ca. 2/3 der biopsierten Patienten auch eine Granulombildung. Und das Granulom ist um den Gallengang entstanden und Sie sehen in dieser kleineren Studie von sehr guten Immunologen aus Japan publiziert, dass hier ein späterer Therapiebeginn offenbar diese Granulombildung begünstigt, was uns natürlich nicht besonders wundert. Hier sehen Sie ebenfalls zwei Arten der Hepatotoxizität, hier eine relativ harmlose, also lymphozytäre Infiltration, ab und zu Apoptosen, Nekrosen und hier aber perivenös eine massive Nekrose und das kann natürlich zu einer Fibrose führen, kann theoretisch auch zu einer akuten Hepatozytenschädigung führen. Es gibt aber auch andere Muster hier, wie Sie sehen, hier die gleichen wieder mit Lymphozyteninfiltration, ähnlich einer Autoimmunhepatitis, aber es gibt auch Unterschiede. Hier diese steatotische Variante, die wahrscheinlich schon vorbestehend ist und die für alle diese Drug Relations negativ ist, beziehungsweise alkoholisches Hyalin Mallory Bodies enthält. Und hier sehen Sie noch zusätzlich reine Cholestase oder gemischte mit Gallengangsproliferationen und einer entzündlichen Infiltration um die Gallenwege herum. Und diese Studie hat untersucht, mit sehr wenig Fallzahlen, aber mit sehr guten immunologischen Methoden, hier zu differenzieren, gibt es einen Unterschied. Und Sie sehen hier, auch wenn einige in den Studien ANAS haben, die meisten haben keine. Hier beim DILI kann es passieren, dass man eine Autoimmunität evoziert, dass hier also antinukleare Antikörper, Vermehrung von IgGs und Ansprechen auf Steroide vorhanden sind. Auch die Ankers können ab und zu positiv werden, während bei der klassischen AIH die glatten Muskelzellen nachweisbar sind, beim Typ 2 die LKM. Und hier sehen Sie auch einen Unterschied in der Histologie, aber die meisten Patienten müssen wir nicht biopsieren, um die Therapie zu starten. Ich komme zum Schluss schon langsam. Das Beginn des Managements ist immer relativ einfach, entsprechend dem Stadium der Schädigung. Ich glaube, das müsste man fast einem Tumorboard entsprechend, einem Side-Effect-Board unterwerfen. Das werden wir vielleicht machen, dass man das interdisziplinär absprechen kann, sozusagen, was halte ich aus an Nebenwirkungen, was ist die Prognose, welche Faktoren muss man berücksichtigen. Das heißt, ein geringer Anstieg, Grad 1 bis 2, kann man mehr oder weniger hinnehmen, das Medikament pausieren oder mit einem Close Monitoring beobachten und eventuell orale Steroide, üblicherweise mehr als 0,5 Milligramm pro Kilogramm zu nehmen und sonst nichts zu machen. Grad 3, quasi als Prädiktor des Grad 4 oder 5, ist hier mit einem Diskontinuieren der Medikamente am besten behandelt, auch bei 4 und hier intravenöse Steroide, vorausgesetzt der Patient ist sonst gesund, wenn der Patient natürlich schwere Diarrhöen hat, muss er aufgenommen werden. Und dann muss man beobachten, ob diese Steroide relativ rasch zum Absinken der Transaminasen führen. Hier kann ich noch aus der Schule plaudern, die GOT geht sehr schnell hinunter, entsprechend ihrer Halbwertszeit. Die GPT kann länger oben bleiben, das muss man dann die Halbwertszeit berücksichtigen. Und hier wird MMF eingesetzt, also ein aus der Transplantmedizin kommender Immunmodulator, der nicht sofort wirkt, aber der hier kombiniert wird, beziehungsweise ATG oder Tocilizumab. Das Infliximab ist selbst Auslöser von Autoimmunität und wird deswegen hier nicht in der First Line eingesetzt, im Unterschied zur Colitis. Second Line, MMF, ATG aus der Transplantmedizin, ist, glaube ich, jetzt eher eine Rarität. Und das Tocilizumab aus der Rheumatologie gibt es Daten, dass das hier die Leber einfangen kann, ist aber meistens nicht erforderlich. Und ich schließe mit diesem Overview. Was müssen Sie machen? Check Liver Test before every administration. Das heißt, der Patient muss die Leberwerte mitbringen. Ist es abnorm? Geht es dem Patienten schlecht? Fieber oder Jaundice? Wie gesagt, es können andere Sachen auch sein. Jaundice kann andere Medikamente, vor allem Antibiotika, auslösen. Nicht hepatische Immun-related Adverse Event. Und das Organ, das am stärksten betroffen ist, soll quasi die Führung übernehmen. Und andere Ursachen der Hepatotoxizität in einem Weinbauland natürlich 1,8% der Österreicher haben eine Zirrhose, die sie mit sich bringen, aber ich denke, das wird vorher abgecheckt. Wenn Sie nicht sicher sind, schicken Sie den Patienten zu einer Elastographie, dann schaut man, wie elastisch die Leber ist, kommt aus der Käseindustrie. Und Parmesan, wenn der durchgehärtet ist, hat er eine bessere Scherwelle und aus dieser Technik hat sich die Leberscherwelle seit 20 Jahren etabliert. Ja, je höher die Zahlen sind, desto härter ist die Leber. Inzwischen gibt es auch beim MR, aber nicht im Gesundheitsverbund. Ja, dann haben Sie diesen Verdacht geäußert und Sie sehen das schon, wie gesagt, geringe Leberwerterhöhung weitermachen, Leberwerte 1 bis 2 Mal pro Woche kontrollieren, keine Immunsuppression, Grad 2, also 5 Mal erhöht, die Therapie absetzen, alle 3 Tage Leberwerte messen, keine Immunsuppression oder Grad 3, noch engmaschiger und dann Prednison 0,5 bis 1 Milligramm starten. Das kann man sehr wohl eher oral machen. Wenn der Patient schlechter wird, kann man es auf IV umstellen, aber sonst nach 4 bis 6 Wochen hinunter mit der Dosis und den Patienten erneut therapieren. Und Grad 4 haben wir auch schon angedeutet, eventuell IV-Urbason zu geben, 1 bis 2 Milligramm pro Kilogramm. Und dann kann man sich überlegen, Cyclosporin bei Gallengangschädigung UDCA, also Ursofalk bzw. Ursodesoxycholsäure. Und das ATG ist bei uns nicht populär. Tacrolimus ist günstig, weil wenn ich es absetze, ist die Wirkung auch wieder weg. Infliximab, wie gesagt, ist kontroversiell. Und damit möchte ich enden, mich für die Aufmerksamkeit bedanken und für die Diskussion bereitstehen.
Ja, lieber Ludwig, danke wieder für den wie immer griffigen Vortrag mit vielen schönen Referenzen. Das bleibt gut in Erinnerung. Ich sehe jetzt im Chat noch auch einen Hinweis, wunderbarer Vortrag, aber noch keine Fragen. Gibt es mal aus dem Auditorium? Bitte, gerne.
Lieber Ludwig, vielen Dank für diesen tollen Vortrag. In der Lunge haben wir ein bisschen den Luxus, dass wenn wir eine Steroidtherapie anfangen, wenn es denn soweit ist und die Indikation steht, dass die Symptome uns sehr helfen, bevor wir wieder eine Radiologie brauchen etc., um zu detektieren, haben wir Erfolg. Wie macht ihr das? Weil ist es wirklich rein parameter-driven, dass du eine Verlaufskontrolle empfiehlst, laborchemisch oder was könnte...
Also im Prinzip muss man sagen, die Infiltration der Leber führt zu einer Verhärtung. Ja, das ist bei sehr vielen Krankheiten gezeigt worden. Das heißt, wenn man den hepatologischen Luxus hat, diese Leberdichte zu messen, müsste man folgern, wenn die raufgeht, geht es dem Patienten etwas schlechter. Da muss man aber berücksichtigen, der Patient muss nüchtern sein, sonst kann man das faken. Wenn er also einen höheren Blutfluss hat durch das Mahlzeiteinnehmen, dann wird der Wert künstlich erhöht. Aber jedenfalls, das könnte man als Maß der Infiltration mit Lymphozyten verwenden. Natürlich kann das auch mit Fett infiltriert sein, aber das ist in der Regel nicht der Fall. Dann geht es um die Lebersynthese, die sollte nicht einbrechen, weil im Prinzip apoptotische Zellen hören auf, Gerinnungsfaktoren zu bilden, da muss man die INR kontrollieren oder wenn man es besonders eilig hat den Faktor 5, aber das machen wir in der Praxis nicht. Aber Gerinnungsstörung ist immer ein Alarmsignal. Es gibt eine alte hepatologische Regel, der Patient ist dann gefährdet, the rule of 5, wenn er mehr als 5 Milligramm Bilirubin hat, die INR über 5 ist, und noch irgendwas mit 5 ist, fünffach erhöhte Leberwerte. Ja? Also wenn man das kombiniert, das ist ein Prädiktor für ein Leberversagen und man sollte halt niemand in das Leberversagen hineintreiben. Die Halbwertszeiten der Immun-Checkpoint-Inhibitoren sind relativ lange, das heißt, da muss man den Patienten ein bisschen drüber bringen. Ja? Und da muss man halt berücksichtigen, was gibt es sonst noch in der Hepatologie, das ist jetzt eher diskussionsbasiert als datenbasiert, weil das interessiert niemand der Industrie, aber es hat sich gezeigt, zum Beispiel die Progression von alkoholischer Hepatitis kann durch Kaffeetrinken reduziert werden. Warum? Kaffee enthält unglaublich viele Polyphenole, die wahrscheinlich günstig sind, diese Darmbarriere, die gestört ist, abzudichten. Ja? Also ich würde hemmungslos Kaffee geben. Ich würde weiters, nachdem sich gezeigt hat, dass die Steatose immer ein Problem ist, den Leuten die sehr beliebten Eistee und so weiter Getränke streichen und durch Kaffee ersetzen. Ich weiß, das ist nicht sehr populär. Aber ich mache immer wieder bei der Visite Fotos von 10 Kilo Eistee unterm Bett versteckt. Also es gibt tatsächlich so eine, wie soll man sagen, Low-Level-Süchtigkeit oder Sucht nach Fructose. Und Fruchtzucker erhöht den oxidativen Stress der Leber, macht Endotoxinämie und verschlechtert die Leberfibrose. Das heißt, das sind ganz einfache Faktoren. Den Patienten also nicht zugegebene Schmerzmittel, Voltaren und so weiter wegnehmen. Das heißt, begleitend alle Faktoren, die dazu beitragen, dass die Leber schlechter wird, reduzieren. Den Patienten auf eine, wie soll man sagen, vernünftige, pflanzenbasierte Diät setzen. Das heißt jetzt nicht, dass er keine Eiweiß nehmen soll, aber es zeigt sich relativ häufig, dass das in der Leber die Inflammation zurückdrängt. Weil auch aus dem Pflanzenreich gibt es Signale, zum Beispiel Buttersäure im Darm, das wird durch diese Mikrobiota gebildet, die entzündungshemmend sind. Das heißt, damit könnte man wahrscheinlich beitragen, diese Toxizität personalisiert zu reduzieren.
Also Sie sehen schon alle, ja, das ist ganz einfach. Ja. Also Sie haben den Entscheidungsbaum gesehen, da fährt man einfach mit dem Finger rauf runter und dann ist man im richtigen Kastel und dann macht man das einfach. Also ja, also das ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass wir eben, wie der Titel dieser Veranstaltung auch zeigt, gelebte Interdisziplinarität brauchen und das angesprochene Nebenwirkungsboard, ja, also natürlich nur her damit. Ja. Die Ressourcen dafür bräuchten wir halt natürlich auch, das wäre nicht schlecht, weil das alles braucht natürlich Zeit. Ich habe noch eine ganz letzte schnelle Frage an dich und bitte um eine kurze Antwort. Wenn du mit einem Steroid einsteigst bei diesen Patienten, gibst du das ja von Nebenwirkung zu Nebenwirkung unterschiedlich, gibst du das lange, gibst du das kurz, schlägst du lang aus und wann steigst du mit einem steroidsparenden, unter Anführungszeichen, wie zum Beispiel MMF ein?
Gut, also natürlich muss man dann einsteigen, wenn die klinische Response nicht gegeben ist, wenn der Patient noch am Anfang der Behandlung steht und sozusagen noch mehrere Zyklen geplant sind und wenn sich die Leber rapide verschlechtert. Das Problem ist natürlich, das sind Einzelentscheidungen. Das Absetzen von Steroiden würde ich sagen, nach 2 Wochen ohne Probleme, nach 3 Wochen plus minus, das machen wir auch. Wenn es länger ist, muss man es ausschleichen, weil dann die körpereigene Nebennierenfunktion beeinträchtigt ist. Man kann versuchen, wenn man keine Immunsuppression mehr will, den Patienten mit Hydrocortison und so weiter über Wasser zu halten für die Nebennieren, für das Nebennierenassessment und sich auch klinisch orientieren. Fatigue, Hyponatremie, Hautverfärbung und so weiter als Zeichen einer hypophysären oder beziehungsweise adrenalen Nebennierenschwäche. Also und dann muss man in der Regel ja, die Halbwertszeit berücksichtigend über mehrere Wochen das ausschleichen. Ja.
Gut, vielen Dank nochmal für die schöne Zusammenfassung und die tolle Diskussion.